Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Zwischenraumfolge. Wir sind heute in Berlin. Katrin und Monika, gemeinsam kennen wir uns über den Zwischenraum-Hauskreis. Und ich habe Katrin gefragt, ob sie mit mir über Depressionen sprechen möchte. Und du hast freundlicherweise ja gesagt. Vielen Dank.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Mir war das Thema wichtig, weil ich es auf der einen Seite total gut finde, dass Depressionen mittlerweile auch in der Öffentlichkeit angesprochen werden, gerade auch von bekannten Personen, so dass das Ganze nicht mehr so einen Rahmen hat, darüber darf man nicht sprechen. Das finde ich total gut. Ich bin da dankbar. Kurt Krömer, Sarah Connor, alle möglichen Leute erzählen darüber. Aber was mir fehlt, und deswegen hatte ich überlegt, dazu eine Zwischenraumfolge zu machen: Wie ist das für Christinnen, wenn die unter depressiven Phasen leiden? Ein Punkt, der mich damals auch dazu gebracht hat, gerne darüber hier zu sprechen, war, als mir jemand sagte, ja, aber Jesus ist ja dein Antidepressivum. Das hat mich tatsächlich sehr verunsichert, weil ich dachte, darf ich jetzt als Christin keine Medikamente nehmen, keine Therapie. Genau, und deswegen würden wir da heute ein wenig uns drüber austauschen. Ich frage dich einfach mal, ich kenne dich ja auch jetzt schon ein paar Jahre und ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, war es eine Phase, wo es uns beiden nicht gut ging. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal für dich wahrgenommen hast, dass die Seele hängt?
Ich muss gestehen, Seele hängen finde ich ein interessanter Begriff übrigens. Ich glaube, mir ging es schon immer mal wieder nicht gut. Ich weiß, dass ich schon zu Teenie-Zeiten auch dachte, ich habe keine Lust zu leben, es ist mir zu anstrengend. Ich habe das schon immer dann formuliert als ein, ich will heim. So habe ich es als fromme Christin, so habe ich das betitelt, als ich will heim. Sehe mich da im Bett liegen, meine Hände nach oben gerichtet und weine und denke das. Und das begleitet mich, seitdem ich Teenager bin. Und so eine Phasen habe ich einfach immer wieder. Ich habe das damals nie als Depression oder so betitelt. Ich glaube, das ist zum ersten Mal vielleicht vor 4, 5 Jahren für mich so als Begriff griffig geworden. Aber gerade diese Durchhänger, mir geht's schlecht, ich komme nicht hoch, ich muss viel weinen, ich schaffe das nicht, kenne ich mein Leben lang.
Das heißt, du könntest auch gar nicht sagen, da gab es jetzt irgendwie einen auslösenden Punkt oder belastende Situation, sondern du kannst dich daran erinnern, dass das schon sehr früh irgendwie ein Gefühl in dir war.
Ja, für mich war das damals eine Überforderung im Leben. Also ich wusste, ich habe in mein Tagebuch ja schon mit 12, 13 geschrieben, ich bin verliebt und in eine Frau. Das ist also schon immer ein Thema, was mich begleitet hat. Damals natürlich auch nicht so formuliert, ich bin lesbisch, auf gar keinen Fall, ging nicht. Aber von daher hatte ich mein Leben lang schon was ich verstecken musste, wo ich nicht ausleben durfte und was deswegen mein Leben sehr angestrengt gemacht hat. Und von daher würde ich sagen, ja, richtig schlecht ging es mir halt vor, ich weiß immer die Zeiten nicht, wann war das denn, 2019, 2018, wo ich im gesellschaftlich normalen Leben, ich betitel es mal so, ankommen musste und es einfach nicht gepackt habe. Und ich so krank geworden bin, lange krank geschrieben war und deswegen auch bei der Ärztin, bei Therapeuten, und da fiel dann das Wort Depression. Und dann dachte ich, ja eigentlich, das hattest du eigentlich schon immer. Also es gab immer Phasen, wo es mir länger nicht gut ging, ich auch länger nicht gearbeitet habe, weil bestimmte Sachen nicht funktioniert haben.
Also ich glaube ja, das haben wir vorhin schon so ein bisschen im Vorfeld besprochen, dass es ja auch für jeden Menschen eine völlig andere Wahrnehmung ist, wenn eine depressive Phase beginnt. Es gibt Menschen, die sofort sehr schnell in den Rückzug gehen, nicht mehr aufstehen, den Briefkasten nicht mehr öffnen, nicht mehr duschen, nicht mehr essen, alles Mögliche. Andere merken eine ganz, ganz schwere Last. Ich hatte immer so das Gefühl, dass mich von hinten so eine Welle überschwappt und alles schwarz ist, aber ich konnte noch lange arbeiten. Es gab dann irgendwann auch Phasen, wo ich gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr, weil ich aber eher mich überhaupt nicht konzentrieren konnte auf der Arbeit. Ich saß da stundenlang und habe einfach nichts gemacht und das bloße Existieren hat mich angestrengt.
Ja, also ich glaube, ich hatte den Vorteil, ja lange im Reisedienst zu sein oder in der Gemeinde zu arbeiten, wo ich nicht diesen Job habe von 8 bis 16 mhm. Uhr, sondern Phasen hatte, wo ich funktionieren musste. Sei es Kinderwoche, sei es einen ganzen Tag mit Teenagerarbeit, Jugendarbeit, biblischer Unterricht, Sonntag. Und dann wusste ich, ich kann wieder durchschnaufen. Und deswegen kann ich das bestätigen, wie du es auch sagst, dieses, man musste funktionieren. Man konnte dann sein Level hochfahren und dann hat das irgendwie geklappt. Und danach wusste ich, okay, dann hast du 2-3 Tage zum Ausruhen. Und das hieß für mich immer auch, ich ziehe mich zurück, ich liege in meinem Bett, ich heule ganz viel, also ich bin so eine Heulsuse, also mir fliegen von automatisch, kommen die Tränen und die laufen einfach runter und das ist dann so eine Art Befreiung für mich. Mhm. Mir fiel es noch nie schwer, wirklich aufzustehen, also da bin ich echt dankbar, ich bin jemand, der gut aufstehen kann und das auch genießt und ich wuschel dann rum. Mhm. Ich kann lange auf dem Sofa liegen, einfach aus dem Fenster gucken. Ich hatte eigentlich immer eine Wohnung oder ein Haus jetzt, wo ich einen Baum vorm Fenster hatte und dann da auch irgendwelche Bilder drin zu sehen. Und das war ganz spannend. Wenn es mir gut ging, habe ich fröhliche Gesichter, fröhliche Tiere gesehen. Und wenn es mir schlecht ging, es waren Monster, es waren böse Tiere. Und daran konnte ich auch sehr gut festmachen, wie es mir gerade geht. Was mhm. ich im Himmel, in den Bäumen, in den Zweigen sehe.
Mhm. Du hast eben gesagt, dass du mit 12 in dein Tagebuch geschrieben hast, dass du in eine Frau verliebt warst. Bei mir war das auch tatsächlich, also mit 12, dass ich das realisiert habe, dass ich Frauen absolut anziehend finde und habe dann das erste Mal, das war so eine Vorgruppe zur Konfirmandengruppe in der Kirche, habe ich die Frau von unserem Pastor angesprochen, weil ich dachte irgendwie so, ich möchte es lieber mit einer Frau besprechen, die ja überhaupt keine theologische Ausbildung, nichts hatte. Und habe ihr gesagt, ich hätte jetzt irgendwie den Römerbrief gelesen und ich werde völlig verzweifelt, ich würde in der Hölle landen. Und dann habe ich die total überfordert. Und die meinte so, ja, nee, das könnte mit der Pubertät zusammenhängen und warte einfach mal ab. Und da fing das aber bei mir auch an, dass ich dachte so, ich darf auf gar keinen Fall so sein. Das steht in der Bibel, die ich zu diesem Zeitpunkt schon gut kannte. Und ich hatte Eltern, das kann ich leider nicht anders sagen, die absolut homophob waren. Und mein Vater hat immer den Begriff genannt, die gehören alle ins Zuchthaus.
Hilfe.
Und ich habe irgendwann mal in der Therapie erarbeitet, warum ich auch so eine Angst vor der Polizei habe oder wenn ich irgendwie Post bekomme, weil ich immer dachte, wenn das jemand rauskriegt, dann lande ich im Gefängnis. Mhm. Aber es war halt dann irgendwann auch so dieser Punkt, das geht von alleine nicht weg, die Pubertät ist rum, ich verliebe mich immer noch in Frauen. Und habe dann mehr Hilfe gesucht, wirklich proaktiv in der Gemeinde, wo das auch so als Angebot klar da war. Und habe angefangen mit Konversionstherapien. Das heißt also, ich habe jede Woche eine Sitzung gehabt, über das Verhältnis mit meiner Mutter gesprochen. Ich sollte mich mädchenhafter kleiden, was mir total schwer fiel. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr ich selber. Und dann so mit 16, 17 ging das richtig los, dass ich gemerkt habe, das ist hier nicht einfach wie ein Schnuppen, der wieder geht, sondern es kann sein, dass ich das gar nicht hinkriege. Und da würde ich sagen, da habe ich wirklich die ersten depressiven Phasen gehabt, wo es mich zerrissen hat.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, auch bei mir mit 12, mein Vorteil war, ich war eine ganz süße. Ich drück's mal einfach so aus.
Ich nicht.
Und, Und von daher fanden die Leute meine Schwärmereien für Frauen immer echt süß. Mhm. Ich glaube, da konnte ich mich sehr gut hinter verstecken. Und das war so ein bisschen vielleicht auch ein Vorteil von mir, dass ich auch so einfach da so Schwärmereien hatte für meine Jugendleiterin und habe dann da Wahlplakate gemacht, weil ich die dann auch so toll fand. Und in der Schule irgendwelche Lehrer oder Schüler. Aber das, das haben die Leute, also wahrscheinlich die, die keine Christen sind, die haben das bestimmt erkannt. Aber das christliche Umfeld fand das einfach niedlich, wie ich da bin und wie ich da mach und tu. Jedenfalls hat mir niemand gesagt, dass sie dachten, dass ich in sie verliebt bin oder was von ihnen will oder so. Und ich habe das da auch nicht formuliert und auch nicht so gedacht. Ganz tief im Inneren schon. Also ich weiß, mein Bruder hat mich auch irgendwann mal gefragt, wir sind von der Jugendstunde gekommen, hat gesagt, was denkst du eigentlich, was Mami und Papi dazu sagen, dass du auf Frauen stehst? Und ich so, hä, bist du doof oder was? Ich so, was ist denn das für ein Quatsch? Also ich habe das selber nicht realisiert für mich. Und weil du sagst, deine Eltern, die haben da schlimme Sachen von mir, da kann ich wirklich von meinen Eltern nur Positives sagen. Da wusste ich, das wäre okay gewesen. Mhm. Auch wenn ich da super Angst hatte, aber da hätte ich mir nie eingestehen können, dass da irgendwie sowas ist. Und im späteren Leben sowieso nicht, weil ich einfach meinen Arbeitsbereich geliebt habe. Ich möchte es einfach immer wieder reinbringen. Ich habe im christlichen Bereich gearbeitet. Ich liebe es, dort zu arbeiten oder habe es geliebt. Und ich wusste, wenn ich mich oute, dann ist das vorbei. Und das wollte ich nicht. Und deswegen, und da sind wir wieder bei Depressionen, habe ich ein zweigleisiges Leben geführt. Ich habe heimlich Beziehungen geführt. Und das ist so anstrengend einfach. Wo sage ich was? Wo kann ich mit wem wie sein? Wie verstecke ich was, damit ich nicht auffliege? Und so ein zweigleisiges Leben zu führen, heißt es, ich muss immer aufmerksam sein, ich muss immer Obacht geben, ich muss total korrekt sein. Das ist auch was, was für mich so, wie ist was korrekt und wann ist was richtig? Das sind für mich zwei unterschiedliche Formulierungen und ich versuche gerade dahin zu kommen, richtig zu funktionieren, richtig zu leben und nicht korrekt. Korrekt ist nur eine Art und Weise und so überlebe ich. Und das ist so verankert in mir, nach wie vor korrekt sein zu müssen und deswegen falle ich einfach immer wieder in so depressive Phasen, weil korrekt sein heißt, einfach ein Lebenslevel zu führen, was 150% ist. Und mit 150% kann ich nicht die ganze Zeit leben, sondern richtig sein. Richtig sein, das funktioniert. Und das ist für mich so eine schöne Differenzierung der zwei Wörter.
Also ich habe ja alles Mögliche probiert, neben diesen Konversionstherapien, die sich ja wirklich am Ende fast 15 Jahre hingezogen haben, immer wieder mit Unterbrechung. Und so Mitte 20, nachdem ich auch mal auf die, ich würde sagen, ulkige Idee kam, mit einem Mann mich einzulassen, den ich aber interessanterweise in der Konversionstherapiegruppe kennengelernt hatte. Also er schwul, ich lesbisch. Und ich fand ihn wirklich toll. Ich finde den heute immer noch toll. Wir haben irgendwie so dann so, wir wurden auch so von der Gemeinde gepusht. So, jetzt habt ihr es beide geschafft und ihr seid so ein tolles Paar. Und seht ihr mal, so Jesus kann alles. Ich glaube auch, dass Jesus alles kann, aber warum sollte er etwas verändern, was gar nicht verändert werden muss? Und als das dann, als diese Beziehung dann aber gescheitert ist, weil er immer noch schwul war und ich immer noch lesbisch, da bin ich zum ersten Mal richtig abgeschmiert. Ich lag im Bett, ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern und das Liegen hat mich angestrengt. Also das war wirklich so, da habe ich auch gedacht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und als dann kurze Zeit später mein Vater verstorben ist, hatte ich eine gute Ausrede, mir therapeutische Hilfe zu holen. Das war wirklich ja damals noch, also wir sprechen von 1997, da hast du noch nicht in deinem Freundeskreis erzählt, ich kann heute Abend nicht, ich habe Therapie. Aber die hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich etwas an meiner sexuellen Identität ändern will. Also das hat die gar nicht verstanden. Wie ist es dir in deiner Therapie ergangen?
Also ich habe zwei Therapieerfahrungen. Also erstmal das Erste kann ich total nachvollziehen. Ich weiß noch, also ich war ja auch verheiratet, weil ich dachte, das kriege ich hin. Ich bin eine starke Frau, mit Gott an meiner Seite, kein Problem. Und bin auch, so wie du sagst, abgeschmiert. Konnte da aber gut sagen, dass ich länger krank bin, weil meine Ehe nicht funktioniert hat. Also das war sozusagen der Grund. Und ich wusste, das ist es gar nicht. Also ich merke immer, wenn ich aufzähle, wie viel Beziehungen ich hatte. Nein, ich hatte noch keine 20 Beziehungen. Das war so furchtbar. Und ich vergesse oft die Beziehung zu meinem Ex-Mann, weil das für mich so unrelevant war, so wenig irgendwie da war. Das finde ich ganz spannend. Und mir ging es bei meiner ersten Therapie auch so, ich sagte, ja, und ich stehe auf Frauen. Ja und, was ist das Problem? Ich habe mich null verstanden gefühlt. Ich bin auch nach, keine Ahnung, 5, 6 Einheiten nicht mehr hingegangen, weil ich dachte, ich bin da völligst fehl am Platz. Mittlerweile bin ich jetzt seit gut 3 Jahren in Therapie. Und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Also der nimmt mich ernst, mein Christsein ernst, mein Sein ernst. Aber da stand auch nicht mehr zur Debatte, bin ich das überhaupt, darf ich das überhaupt? Sondern da war klar, ich hatte schon eine Beziehung, die öffentlich war, hinter mir. Und das, dass das okay ist. Bei mir ist wirklich dieser Sprung, der für mich schwer ist, von einem christlich sozialisierten Leben, hauptamtlichen Leben, was ich nicht mehr führen durfte, weil in den Bereichen ich einfach nicht mehr arbeiten durfte, ich abgelehnt wurde, werde, hatte Kündigungen hinter mir und habe versucht, mich in einem, ich sage einfach mal, normalen Leben zu integrieren, arbeitstechnisch, in einer Schule, Schulstation und bin null klargekommen. Also ich habe es einfach nicht geschafft. Und das ist was ich nach wie vor nicht verstehen kann, was Leute auch nicht verstehen können. Wieso ist doch, man arbeitet doch einfach, sind doch auch Menschen. Und es fällt mir schwer. Und ich war, glaube ich, 2 Jahre richtig krankgeschrieben, krank, weil ich das nicht schaffe, mit Menschen, die nicht im christlichen Kontext sind, wahrscheinlich normal zu reden oder umzugehen, ohne zu sagen, ja, lass uns mal drüber beten. Oder ich mit meinen frommen Wissen, oh, der Heilige Geist hat schon gerichtet. Das funktioniert nicht. Das ist ein ganz anderes Arbeitsklima. Auch das, was ich mittlerweile als scheinheiliges Freundlichsein bei den Christen verachte, ist trotzdem so verinnerlicht, weil ich einen anderen Umgang gar nicht kenne. Ich kenne es nicht, dass jemand sagt, also wie du das formuliert hast, das geht gar nicht. Dann denke ich so, also ich habe was ganz Schlimmes, was ganz Falsches gemacht, weil Leute mit mir reden, wie ich es nicht gewohnt bin, weil man unter Christen nicht so geredet hat, sondern man hat immer gelächelt, man hat immer so getan, alles gut, alles schön, aber es war nicht wahr. Und deswegen kenne ich diesen Umgang nicht, wie man Konflikte austrägt oder wie man einfach knallhart einem ins Gesicht hat, das war jetzt aber scheiße. Und da geht für mich die Welt unter. Da bin ich sowas von raus und denke, ich bin ganz, ganz falsch. Und ich durfte ja nicht falsch sein, um von vorhin aufzugreifen. Ich muss ja korrekt sein. Und das funktioniert in meinem Leben halt nach wie vor gar nicht.
Ja. Also was bei mir auch überhaupt nicht funktioniert, es ist besser geworden, aber das darf echt noch viel, viel besser werden, ist, wenn mich jemand kritisiert oder ich das Gefühl habe, dass mich jemand kritisiert, breche ich zusammen, weil es eben von der Kindheit an dieses Gefühl war, ich bin falsch und ich darf so nicht sein. Und es ist so tief verankert, dass ich manchmal, ich probiere dann immer selber mit mir freundlich zu sein und sage, Monika, sei fehlerfreundlich oder es ist doch nicht so wichtig, ob diese Person jetzt irgendwie dich kritisiert hat, was gar nichts mit dir zu tun, aber es sitzt so tief. Und deswegen ist es mir auch wichtig, an dieser Stelle immer wieder auch das in die Öffentlichkeit zu bringen, was das mit jungen Menschen macht, wenn sie einfach in einem geistlichen Umfeld aufwachsen, wo ihnen vermittelt wird, ja, Jesus liebt dich, aber nicht das, was du da gerade machst. Und das vermittelt, also mir hat es vermittelt so, ich darf so nicht sein, ich bin ganz schlecht, ich bin falsch, im Notfall komme ich auch noch ins Zuchthaus. Jetzt bin ich 54, genau wie du, auch seit 3 Jahren in Therapie und es bröckelt so langsam, aber jetzt ist Ende des Jahres, da liegen bei mir die Nerven eh brach, da muss jetzt keiner mehr kommen, ja, da kippe ich sehr schnell weg. Und deswegen, ja, es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass Gemeinden aufhören, sowas jetzt immer noch auch mit versteckten Botschaften weiter anzubieten. Ja, nur weil Jens Spahn das verboten hat, hat es ja nicht aufgehört. Und es, wir wissen das ja auch, dass es immer noch viele Christinnen gibt, die auch sagen, das kann man therapien, das kann man heilen. Mir war jetzt hier auch nochmal an dieser Stelle in dem Podcast wichtig, dass wir mal über das erzählen, was hat uns geholfen in diesen Zeiten und was hat uns nicht geholfen?
Ja, geholfen hat mir Menschen, die einfach da waren. Also ich habe wirklich, ich sage auch mal, körperliche Nähe habe ich gebraucht. Ich habe es genossen, dass meine Eltern, die haben in der Zeit in den letzten Jahren 2 Stockwerke über mir gewohnt. Mhm. Ich wusste, meine Eltern, oh, wäre ich gleich ein bisschen labil. die kommen runter jeden Tag, sie klingeln, die sehen, mir geht's nicht gut, die nehme ich in den Arm. Früher haben meine Eltern immer gesagt, was ist denn los? Also auch wenn ich früher gewandt habe, was ist denn los? Was heulst denn schon wieder? Und das machen sie mittlerweile nicht mehr. Mhm. Weil dieses, warum heulst du denn schon wieder? Ich habe darauf keine Antwort. Ich habe einfach keine Antwort. Es ist einfach ein Gefühl von, mein Herz krampft sich zusammen. Ich muss weinen. Es ist alles ganz furchtbar. Nimm mich einfach in den Arm und sei da. Halt die Klappe, rede nicht mit mir, sondern sei einfach da. Gib mir keine guten Tipps von, dir tut's doch sonst so gut rauszugehen. Schon dabei. Ja, also, ja.
Ja,
das ist das Allerwichtigste für mich gewesen.
Okay.
Ja.
Ist bei mir zum Beispiel genau andersrum. Also wenn es mir schlecht geht und mich nimmt dann noch jemand in den Arm, dann könnte ich echt um mich schlagen. Also ich bin ja auch glückliche Mutter und ich weiß, als ich in den Wehen mit meinem Kind lag und meine Partnerin mir über den Kopf gestrichen hat, ich wäre echt am liebsten aus dieser Wanne rausgestiegen. aber also für mich ist das zum Beispiel überhaupt nichts, aber dass jemand da ist. Dass jemand immer wieder auch dieses Angebot macht, ich komme vorbei, du kannst mich jederzeit anrufen. Was für mich ganz schlimm ist, sind so Hinweise, es wird schon wieder, das kennst du doch schon, das wird immer wieder gut. Das finde ich in dieser Phase, wo dich gerade das Existieren anstrengt, überhaupt nicht hilfreich. Ich fand es aber immer gut, wenn es den Menschen gelungen ist, zu sagen, wir gehen einmal am Tag raus. Ja, also ich hatte überhaupt keine Lust, aber es war immer gut. Mhm. Einfach mal frische Luft, Bewegung. Und ansonsten habe ich dann in der Therapie tatsächlich Strategien auch entwickelt, Tagesstruktur. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich putze heute die Fenster, ich mache den Boden, die Geschirrspülmaschine entkalken, dann weiß ich genau, ich stehe gar nicht auf. Aber wenn ich eine Sache habe und sage so, heute ist mein Plan, ich kehre den Balkon und dann schaffe ich das, dann ist gut. Wenn ich es nicht schaffe, sage ich, dann mache ich es morgen. Aber dann ist auch der Frust nicht so groß, weil ich nur eine Sache nicht geschafft habe.
Also als es mir ganz schlecht ging, kann ich da voll mitgehen, dass du eine Sache am Tag möchtest du schaffen, sei es, hatten wir vorhin schon, das Blumengießen oder so. Ansonsten, ich bin gar kein tagesstrukturierter Mensch, sondern ich bin ein sehr... So, worauf ich heute Lust habe, das mache ich und schaffe dabei aber gut meine To-Dos. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, komm, wenigstens eine Sache, den hätte ich sowas von rausgescheucht, weil das geht gar nicht. Ich bin selber groß, ich kann selber sagen und ich möchte selber meine Ziele setzen. Und zu wissen, dazu bin ich noch in der Lage. Und diese Unmündigkeit spricht mir niemand zu, sondern ich bin selber mündig, was zu tun. Das hat mir geholfen.
Okay.
Also ich hätte es auch nicht ertragen, wenn da jemand permanent um mich ist. Ich wusste, meine Mama kommt da 5 Minuten. Ich kann hochgehen zu ihnen. Habe ich selten in Anspruch genommen, vielleicht 3-4 Mal, weil ich wirklich meinte, ich halte es gar nicht aus. Und sonst war ich froh, dass ich alleine bin. Und ja, ich bin versumpft in Serien. Ich bin versumpft in Zelda-Spielen mit der Switch oder was auch immer. Und das war okay. Was mir geholfen hat auch, ist, dass wenn mir Leute gesagt haben, du hast alle Zeit der Welt, nimm sie dir. Mhm. Hab Geduld mit dir. Mhm. Sei nicht so ungeduldig, das ist okay. Es ist okay, wie du bist. Nimm dir deine Zeit. Also da bin ich ja auch, nein, ich habe keine Zeit. Ne? So dieses, in 3 Tagen muss ich wieder funktionieren, da muss ich wieder arbeiten oder da muss ich wieder, und auch sagen, nein, es ist okay. Es ist in Ordnung, 1 Schritt vor und 5 zurückzugehen oder auch 10 zurückzugehen. Es ist okay. Da hat mir mein Therapeut sehr geholfen, gesagt, Frau Schneller, Sie sind jetzt, keine Ahnung, 45, ich bin jetzt 49, sie haben 30 Jahre lang ihres Lebens ganz furchtbar gelebt. Und normalerweise sagt man, in der Therapie braucht es genauso viel Zeit. Ja. Jetzt gucken Sie mal, Sie sind jetzt seit 2-3 Jahren hier, wie es Ihnen jetzt geht. Das wäre undenkbar gewesen. Sie können so stolz auf sich sein. Seien Sie dankbar für jeden Schritt, den Sie geschafft haben. Mhm. Und nehmen sich die Zeit. Und das ist was, was er mir, ich glaube, jede zweite Stunde sagt, nach wie vor, weil ich einfach so ungeduldig bin mit mir selber und auch mit anderen. Und das ist gut. Zeit nehmen. Es ist okay, dass du im Bett liegst. Und wenn du noch einen Tag und noch einen Tag und noch eine Woche, es ist okay. Mhm. So ein kleines To-Do am Tag, super. Sei stolz auf dich, wenn du es schaffst. Und wenn nicht, es ist okay. Mhm.
Also bei mir kam die wirklich positive Wende, als ich es zum ersten Mal überhaupt Menschen gesagt habe. Ich habe es ja immer für mich behalten, weil es für mich ein Zeichen von Schwäche war. So, ich habe extrem dagegen gearbeitet. Umso schlechter es mir ging, umso lustiger wurde ich. Ich habe also, als der erste Lockdown kam, da war ich auch gerade in einer mittelschweren Depression, habe ich jeden Morgen auf Facebook ein Video hochgeladen, was man für lustige Sachen zu Hause machen kann. Und mir ging es so dreckig und irgendwann habe ich geschrieben, wisst ihr was, Leute, das ist, ich muss aufhören, mir geht's total schlecht, ich habe eine Depression. Und das hat mir so viel ermöglicht, Menschen das zu sagen und natürlich erstmal die Ängsten mit reinzunehmen und dann aber, was für mich absolut wichtig, in Therapie zu gehen. Ich kenne immer noch Menschen, die sagen, es wird schon wieder gehen. Es geht auf jeden Fall viel, viel besser mit Therapie. Ich habe auch eine Zeit lang Medikamente genommen, weil meine Therapeutin sagte, sie kommt gar nicht an mich ran. So, ne? Ich bin so verschlossen. Habe ich das 3-4 Monate genommen und dann habe ich gemerkt, ich konnte mich in der Therapie mehr öffnen. Und ich weiß mittlerweile, weil du gerade sagst, du bist versumpft in Serien. Ich weiß mittlerweile, dass ich bestimmte Lieder oder auch Bands nicht hören darf, wenn es mir nicht gut geht. Die triggern mich sofort an, dass es mich direkt aus den Latschen haut. Und letzten Sonntag, mir ging es nicht gut. Was mache ich? Ich gucke mir die Doku über Philipp Mickenbecker an. So. eine Freundin kam danach, wir sind ins Weihnachtskonzert und sie so, Dollar geht's nicht mehr, oder? Warum machst du sowas? Und ich so, ja, das war so. Und dann dachte ich so, langsam müsste ich's doch mal wissen. In so einer Phase gucke ich mir, was weiß ich an, irgendwas Lustiges. Aber dann suche ich mir gezielt, ich meine, traurigerer ging's kaum.
Aber, sorry, kann ich kurz
sagen? Ja, natürlich.
Ist es nicht gut, sich genau darin auch fallen zu lassen? Weil für mich ist es, weil ich das ja immer unterdrückt habe, immer. Ne? Ich durfte nicht traurig sein, ich muss funktionieren. Und von daher, mir tut es manchmal gut, einfach sagen, so, ja, ich muss jetzt richtig rausheulen. Es muss jetzt, damit dieser Ballast, diese Last, diese Verkrampfung sich löst. Also für mich, bei mir löst sich meine Verkrampfung, wenn ich heulen kann. Und das hilft einfach so richtig aus tiefstem Herzen, schluchzen, rausheulen und danach geht's mir besser. Und deswegen ist bei mir zum Beispiel genau das Gegenteil. Ich sag, ich gucke jetzt einen traurigen Film, wo es alle so leiden oder so, oder Musik auch, ja. Und danach geht's mir besser. Mhm. Also von da ist es auch wieder eine ganz andere Taktik. Ja. Es ist super, dass es so unterschiedlich ist.
Ja, krass. Ticken, ja. Nee, also, mir tut es manchmal auch gut zu weinen und ich bin niemand, also meine Partnerin meinte neulich so, sie hat mich noch nie weinen sehen. Das stimmt. Ich finde immer, bei so einem Film habe ich einen guten Grund, weinen zu können. Mhm. Es war nur Sonntagnachmittag, es ist dunkel, es regnet, mir geht's nicht gut, dann ziehe ich mir den Film rein und dann in dem Weihnachtskonzert die ersten Geigen und ich dachte ich so, okay, war ein blöder Zeitpunkt. Aber ansonsten muss es natürlich raus. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Fatales, wenn Menschen merken, es geht ihnen nicht gut und sie schlucken es runter, so, mhm. sie verdrängen es. Und das ist ja nicht irgendwie ein Pickel, der irgendwann austrocknet und weg ist, sondern da muss ich wirklich professionell ran. Und das tut mir manchmal furchtbar leid, wenn Menschen dann sagen so, nee, so schlimm ist es noch nicht, dass ich in Therapie gehe. Wo ich so denke, ja, wenn es so schlimm dann wird, dann find auch mal so schnell einen Platz.
Ja. Also ich merke, wo wir reden, ich habe überlegt, wann ich das erste Mal gesagt habe, ich habe eine Depression. Und ich muss gestehen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich es überhaupt schon gesagt habe. Ich weiß, dass andere Leute das über mich sagen oder sagen, ja. Oder wenn meine Mutter zum Beispiel über mich redet und Leute fragen, weiß ich, dass sie das so ausdrückt. Mhm. Das ist auch okay für mich. Ich weiß, dass es auf meinem Krankenschein auch drauf stand oder steht, wenn ich denn so krankgeschrieben bin. Ich weiß, mein Therapeut sagt das auch, aber ich definiere es auch echt als, mir geht's nicht gut, ich bin labil. Daran siehst du, ich bin da auch noch nicht so weit, das einfach so auszudrücken. Mhm. Und das schockiert mich selber gerade. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch auf Arbeit nicht gesagt habe, ich gehe zum Therapeuten, sondern ich habe gesagt, ich gehe zum Coaching. Mhm. Das ist auch so eine Formulierungssache, mhm. Wo ich so denke, ja, auch ich bin noch ein ganz großen Schritt davon entfernt, da so zu stehen und zu sagen, ja, das ist so. Ja. Aber so diese Formulierung hat mir in der Diagnose geholfen, aber es selbst auszudrücken und auszusprechen, fällt mir auch schwer, denke ich. Und bin aber froh, dass ich die Diagnose habe, weil ich dann für mich auch eine Begründung habe, krank sein zu dürfen. Das hilft mir auch.
Ja, ja. Also, wenn meine Therapeutin das ab und zu mal so anspricht, dass sie zum Beispiel sagt, sie müssen aufpassen, sie rutschen gerade wieder. Also es gibt ja so diese großen Unterscheidungen, leichte Depressionen, mittelschwere und schwere. Sie müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht gerade wieder in so eine mittelschwere rutschen. Dann denke ich so mal, ja, ich bin noch nicht so gut in der Achtsamkeit mit mir. Also ich sehe so die ersten Warnzeichen nicht. Und da übe ich mich aber noch drin und trotz allem hat sich bei mir, das würde ich jetzt gerne, glaube ich, nochmal so zum Abschluss erzählen und dann aber auch dich fragen, wie es dir damit geht, hat sich bei mir in dem ganzen Wahnsinn und in den vielen schweren Zeiten trotzdem so eine Zuversicht entwickelt, dass ich weiß, ich bin damit nicht alleine, und das meine ich jetzt gar nicht christlich, sondern ich bin damit nicht alleine. Es gibt Menschen um mich herum, die das wissen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals an den Punkt kommen werde, wo ich sage, das ist überhaupt kein Thema mehr für mich. Also das wäre natürlich schön, vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch. Kurt Krömer hat neulich in einem Interview gesagt, seitdem er aus der Tagesklinik raus, das glaube ich ihm auch, damit geht er zu ehrlich um, ist für ihn Depression kein Thema mehr und er weiß aber, wenn es wiederkommt, was zu tun ist. Und das ist bei mir, mir geht's nie richtig gut, nie. Mhm. Und ich denke aber, ja, aber ich habe schon so viel erreicht und so viel dazugelernt und ich bin immer wieder in der Lage, mit Hilfe von anderen und natürlich auch durch meinen Glauben, mich da auch wieder in eine gute Phase zu bringen, dass mich das nicht mehr so runterzieht.
Ich bin da ganz bei dir, muss ich.
Ach, guck mal, zum ersten Mal jetzt.
Bienchen ins Mutti-Heft. Ich glaube auch, das wird mich mein Leben lang begleiten. Ich glaube, ich habe Methoden gefunden, damit umzugehen und es, wie ich vorhin schon gesagt habe, es als okay zu empfinden. Zu sagen, okay, ja, jetzt bin ich bezeichne es einfach als krank, jetzt bin ich einfach wieder krank. Es ist okay, ob es ein Tag oder ob es zwei Wochen geht und das einfach anzunehmen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das der Code Krömer meint mit, es ist kein Thema mehr für mich, weil er weiß, okay, ich nehme es einfach dann an.
Genau, ja.
Und weiß damit zu handeln. Und das ist okay. Und es ist nicht mehr so ein Riesendrama, sondern es gehört zu meinem Leben dazu. Mhm. Und diese Annahme ist wie mit der Homosexualität, ne? Man muss sie annehmen und dann gehört sie dazu und dann handelt man damit irgendwie. Und soweit dann auch noch Leute im Umfeld sind, die es dann auch wissen und die damit auch handeln können und es annehmen, dann ist super, finde ich. Also ja. dann schafft man es auch.
Ja.
Und das wünsche ich dir.
Ja, du hast jetzt tatsächlich nochmal das Entscheidende gesagt. So, also wir haben uns weder für unsere Homosexualität entschieden, noch für Depressionen. Sie gehören jetzt bei uns mit dazu. Und neben dem Ganzen merke ich, das hatten wir vorhin ja auch ganz kurz, ich bin ja so eine Beterin vor dem Herrn und rede irgendwie viel mit Jesus. Natürlich merke ich auch in diesen Phasen, dass ich manchmal nur noch sagen kann, Herr, hilf. Das hat meine Mutter früher immer gesagt. Und das ist aber, das ist was Schönes so, ne? Also ich, die Hilfe von Jesus sieht bei mir offensichtlich nicht so aus, dass ich mit einem Schlag geheilt bin und alles ist weg. Damit kann ich aber gut leben. Ich habe auch zwei künstliche Kniegelenke, ja. Auch da habe ich mich ja einfach in medizinische Hilfe gegeben. Aber für mich ist es eine unwahrscheinliche Hilfe zu wissen, ich kann einfach manchmal nur schreien, Jesus, ich schaffe das gerade nicht. Und dann alleine nur durch dieses Teilen geht's mir besser.
Das verstehe ich. Also das ist eine gewisse Art von Zuspruch zu haben, nicht alleine zu sein, obwohl man allein auf der Couch liegt. Aber das ist, und ich glaube, da profitiere ich von meinem kindlichen Glauben. Zu wissen einfach, er ist halt da. Ohne, dass das irgendwie jetzt so richtig greifbar ist, aber das habe ich gelernt, das habe ich verinnerlicht und das ist einfach so. Punkt. Und da bin ich froh, dass ich das auch in mir habe und auch nach wie vor mit mir mittrage. Und ich weiß, ja, er ist da und ich sehe ihn in vielen. Und wenn ich mein Kissen an mich drücke, dann ist er da. So.
Ich finde, ein besseres Schlusswort kann man gar nicht finden. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
Sehr gerne.
Ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Gänsehaut. gut, dann machen wir mal hier auf aus. Thank you.